Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Verteidigungsminister zu Guttenberg hat heute erste Pflöcke für einen tiefgreifenden Umbau der Bundeswehr eingeschlagen. In den Koalitionsfraktionen warb er für ein Reformmodell mit einer deutlich geringeren Truppenstärke. Die Wehrpflicht will der Minister aussetzen und stößt damit auf Widerstand in den eigenen Reihen. Ziel der Reform ist es, Kosten zu sparen und die Truppe zugleich fit zu machen für ihre neuen Aufgaben, etwa für Auslandseinsätze.
60 Tonnen Stahl, der Kampfpanzer Leopard 2. Einst hatte die Armee mehr als 2500 dieser Ungetüme. Wenn es nach dem Verteidigungsminister geht, sollen es bald nur noch 150 sein. Weniger Panzer, weniger Soldaten. Seine Pläne für die Armee stellte zu Guttenberg heute den Fachpolitikern der Koalition vor. 5 Modelle hatte er durchrechnen lassen, jetzt hat er einen klaren Favoriten.
Es ist ein Modell, das am Ende des Tages ja deutlich machen wird, dass die Bundeswehr kleiner werden wird. Sie wird allerdings auch besser werden und sie wird einsatzfähiger werden.
Dafür will Guttenberg die Wehrpflicht aussetzen. Am Ende stünde eine Truppenstärke von 163.500 Soldaten, einschließlich 7.500 dann freiwillig Wehrdienstleistenden. In der Union wird aber auch überlegt, ob man an der Wehrpflicht festhalten könnte. Dann wäre die Truppenstärke 205.000 Soldaten einschließlich 25.000 Wehrdienstleistenden. Doch das kostet und spart nichts, weiß man auch in der Union.
In Erz gemauert ist die Wehrpflicht auch in der Union nicht, sondern hier stehen wir in der Verpflichtung zu sagen, ist das noch die richtige Wehrform für das 21. Jahrhundert.
Und in dem sind Auslandseinsätze statt Heimatverteidigung der Ernstfall. Für den müsse auch eine kleinere Armee richtig gerüstet sein, mahnt die FDP.
Wir wollen natürlich verhindern, dass die Bundeswehr nicht mehr handlungs- und leistungsfähig wird. Und hier gibt es sicherlich noch eine Reihe von Fragen.
Zum Beispiel, ob 150 Kampfpanzer für internationale Einsätze im NATO- oder UN-Rahmen wirklich ausreichen.
Bei Guttenbergs Plänen ist die Wehrpflicht nur ein Aspekt, aber für die Union ein besonders wichtiger. Denn hier geht es nicht nur um politische Überzeugungen, sondern auch um Kasernenstandorte in Wahlkreisen. Die Kanzlerin hat sich womöglich auch deshalb bislang nicht festgelegt. Sie will die Parteitage von CDU und CSU im Herbst abwarten.
Mehr zu Guttenbergs Reformkonzept finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Bundesfamilienministerin Schröder setzt angesichts der geplanten Bundeswehrreform auf einen freiwilligen Zivildienst. Im Normalfall soll er ein Jahr dauern, mindestens aber 6 und höchstens 18 Monate. Um einen funktionierenden Zivildienst garantieren zu können, würden etwa 35.000 Freiwillige pro Jahr gebraucht, sagte Schröder. Die SPD steuert in der Rentenpolitik um. Nach wochenlanger Diskussion hat sich die Parteiführung heute auf eine neue Position zur verlängerten Lebensarbeitszeit festgelegt. Die SPD will den Einstieg in die Rente mit 67 nun erst mindestens 3 Jahre später zulassen, als sie es selbst in Regierungsverantwortung mitbeschlossen hatte. Und zur Voraussetzung macht sie, dass bis dahin mehr ältere Menschen im Job bleiben.
Wie anstrengend die Debatte in der SPD-Spitze war, man sieht es dem Vorsitzenden an, als er den Rentenkompromiss vorstellt. Die ungeliebte und unter den Genossen hoch umstrittene Rente mit 67 will die SPD korrigieren. Unter den jetzigen Bedingungen sei ein höheres Rentenalter eine verkappte Rentenkürzung.
Renteneinbußen haben Sie heute schon, wenn Sie nicht bis 65 arbeiten. Wir wollen denen eben, wenn Sie körperlich nicht anders können, nicht sagen, und dann müsst ihr eben nochmal 7,2% hinnehmen.
Damit rückt die Partei ab von einer Entscheidung, die sie zur Zeit der Großen Koalition selbst vertreten hat. Jetzt will sie erst dann in ein höheres Rentenalter einsteigen, wenn mindestens die Hälfte der über 60-Jährigen einen sozialversicherungspflichtigen Job hat. Davon ist Deutschland aber weit entfernt. Ein festes Datum für die Rente mit 67 nennt die SPD nicht mehr. Dafür erntet sie Kritik aus den eigenen Reihen.
Ich hätte einen festen Termin gewählt für die Frage, ab wann es losgeht. Weil ich nicht möchte, dass das interpretiert werden kann.
Die Gewerkschaften dagegen wollen die Rente mit 67 lieber heute als morgen loswerden. Sie loben den neuen Kurs der SPD.
Wir begrüßen, dass die SPD sich nach vorne bewegt, dass sie im Unterschied zur Bundesregierung eben die tatsächliche Beschäftigungssituation älterer ernst nimmt, die ja im Prinzip, wenn Sie sich die realen Zahlen angucken, ja an sich ein gesellschaftlicher Skandal ist.
Chance auf Realisierung hat der Vorschlag zurzeit nicht, denn die schwarz-gelbe Regierung lehnt eine Korrektur der Rente mit 67 ab. Erstaunlich ist, wie einmütig die SPD-Spitze Gabriels Vorschlag mitträgt. Offenbar können sowohl Kritiker als auch Befürworter der Rente mit 67 dem Papier etwas Positives abgewinnen. Allerdings auf einem Parteitag werden die Delegierten noch über das Kompromisspapier entscheiden müssen. Dann wird sich zeigen, ob auch die Basis hinter Gabriels Rentenkompromiss steht.
SPD-Fraktionschef Steinmeier hat sich heute mit einem persönlichen Anliegen an die Öffentlichkeit gewandt. Am frühen Vormittag gab er bekannt, dass er sich einige Wochen aus der Politik zurückziehen wird wegen einer schweren Erkrankung seiner Frau. Der SPD-Politiker will ihr eine Niere spenden.
Das wird bedeuten, dass ich heute Mittag mich in ärztliche Obhut begeben werde, die notwendigen Operationen für die Organverpflanzung werden dann im Verlaufe dieser Woche stattfinden und Sie haben Verständnis dafür, dass ich deshalb für einige Wochen nicht auf der politischen Bühne aktiv sein werde.
Steinmeier informierte auch darüber, wer während seiner Abwesenheit die Führung der SPD-Fraktion übernimmt. Es ist Joachim Post, der dienstälteste Fraktionsvize. Das habe er mit SPD-Chef Gabriel so abgesprochen, sagte Steinmeier. Nach dem Tod von zwei Säuglingen an der Mainzer Uniklinik ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Obduktion bestätigte zunächst nur, dass beide Babys schwere Vorerkrankungen hatten. Die Säuglinge sowie 9 weitere Kinder hatten am Samstag eine verunreinigte Nährlösung bekommen. Es gibt aber keinen Beweis dafür, dass diese Infusion die Todesursache war.
Krisenmanagement und Schadensbegrenzung an der Mainzer Universitätsmedizin. Die Leitung der Klinik hat unter Hochdruck nachgeforscht und kann dennoch bislang nicht erklären, wie die Infusionslösung der Babys verunreinigt wurde. Ein Frühgeborenes schwebt noch immer in akuter Lebensgefahr.
Wir arbeiten jetzt mit Infusionslösungen anderer Hersteller, mit anderen Geräten und andere Mitarbeiter machen es in anderen Räumen, sodass das Vorgehen vollständig ausgetauscht ist, das mussten wir tun, weil wir die Komponenten noch nicht kennen, die dazu beigetragen haben können, dass es zu dieser Verkeimung kam.
Es geht um 2 Arten von Darmbakterien. Dass sie schon mit den Grundstoffen der Hersteller in die Klinik gelangt sind, dafür gibt es bislang keinen Hinweis. Plausibler scheint Ermittlern und Klinik, dass die Ausgangsstoffe für die Nährlösungen in einem sterilen Raum wie diesem mit den Fäkalbakterien in Kontakt kamen. Die Staatsanwaltschaft hat die Schläuche eines Roboters sichergestellt, mit dem die Infusionen gemischt werden.
Es mag sein, dass die Schläuche, die als einziges mit Menschen in Berührung gekommen sind, an dieser Apparatur kontaminiert worden sind, durch das Bedienungspersonal zum Beispiel.
Auch in Mainz gibt es Qualitätskontrollen. Die Nährlösungen müssen bald nach dem Anmischen verabreicht werden. Die Ergebnisse der Kontrollen aber liegen erst nach 24 Stunden vor. Da haben die Babys die Infusion schon bekommen. Die Rechtsmedizin der Uni Frankfurt soll nun klären, ob die Darmbakterien auch die Todesursache bei beiden Kindern waren. Denn die Säuglinge hatten schwere Vorerkrankungen.
Seit Beginn der Flutkatastrophe sind in Pakistan mehr als 3.400 Menschen ums Leben gekommen. 4 Millionen Pakistaner sind obdachlos. Nach Angaben der Vereinten Nationen droht den Überlebenden jetzt eine Hungerkatastrophe. Die Ernten sind verdorben, Nahrungsmittel werden immer knapper. Zudem fehlen sauberes Wasser und medizinische Hilfe.
Nicht nur Dörfer und Städte stehen unter Wasser, sondern vor allem Ackerflächen. Besonders die Provinz Sindh im Süden des Landes ist davon betroffen. Dort ist die Kornkammer Pakistans. Nun droht nach der Flut eine Hungerkatastrophe und die Wassermassen überfluten noch immer das Land.
Im Süden von Pakistan, in der Sindh-Provinz, hat das Wasser immer noch nicht das Meer erreicht. Und das Meer hat gegenwärtig einen hohen Wasserstand, sodass das Wasser nicht ohne weiteres, Flusswasser nicht ohne weiteres abfließen kann. Es wird sich weit verteilen in den Distrikten von südlichen Sindh.
Vor allem Kinder und Neugeborene sind gefährdet. Schon vor der Flut sei jedes zweite Kind in Pakistan unterernährt. Das Hochwasser verschärfe die Lage um ein Vielfaches, so Vertreter des Welternährungsprogrammes. Die Zahl der Bedürftigen wird jeden Tag nach oben korrigiert. Obwohl täglich 10.000 Zelte aufgestellt werden, reicht die Hilfe noch immer nicht aus. Die Zeit drängt, denn die Menschen sind nach 4 Wochen geschwächt und anfällig für Krankheiten.
Zum einen muss die pakistanische Regierung dringend den Flutopfern helfen. Zum anderen kämpft sie weiter gegen radikale Islamisten. Heute gab es wieder mehrere Anschläge im ganzen Land. Experten befürchten, dass die Taliban nun verstärkt versuchen, das Chaos auszunutzen.
Spenden für die Flutopfer nimmt weiter das Bündnis Entwicklung Hilft entgegen. Die Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Stichwort ARD Pakistan. Weitere Spendenkonten finden Sie auch im Internet unter tagesschau.de.
Geiseldrama in der philippinischen Hauptstadt Manila. Dabei wurden 7 Fahrgäste eines Touristenbusses und der Täter getötet. Ein bewaffneter ehemaliger Polizist hatte das Fahrzeug in seine Gewalt gebracht. Stundenlang versuchten Spezialkräfte vergeblich, in den Bus zu gelangen. Schließlich erschoss ein Scharfschütze der Polizei den Geiselnehmer. Bei den Opfern handelt es sich um Touristen aus Hongkong. Mit der Tat wollte der ehemalige Polizist seine Wiedereinstellung erzwingen.
2,5 Wochen nach dem Einsturz einer Kupfermine in Chile ist es Rettungsmannschaften gelungen, Kontakt zu den Verschütteten aufzunehmen. Alle 33 Bergleute sind am Leben. Ihre Rettung wird vermutlich Wochen, wenn nicht Monate dauern. So lange sollen die Bergleute durch ein Bohrloch versorgt werden.
17 Tage lang hatte Chile auf diesen Augenblick gewartet. Einige handgeschriebene Zettel, das erste Lebenszeichen der 33 verschütteten Kumpel. Wir sind im Schutzraum, uns 33 Männern geht es gut. Jubelnde Kollegen und Angehörige der Minenarbeiter in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Sie nennen es das Wunder von San José. Ganz Chile weint heute vor Emotionen und vor Glück. Ich möchte den Bergleuten für ihre Kraft und ihren Mut danken. Das Unglück hatte sich am 5. August ereignet, als die 33 Bergleute in knapp 700 Meter Tiefe von Geröllbrocken verschüttet worden waren. Mehrere Bohrungen zu dem unterirdischen Schutzraum, in den die Männer sich geflüchtet hatten, waren gescheitert. Dann der Durchbruch, die 8. Bohrung, eine Kamera wird zu den Verschollenen heruntergelassen. Spektakuläre Bilder eines überlebenden Minenarbeiters. Wenn mein Vater rauskommt, werde ich ihm 1 Million Mal sagen, wie sehr ich ihn liebe. 1 Million Mal. Die Notversorgung ist durch die erste Bohrung mittlerweile gesichert. Doch die Bergung dürfte mehrere Monate dauern. Wegen des instabilen Erdreichs muss man extrem vorsichtig vorgehen. Wir werden hier ausharren, bis der letzte von ihnen oben ist. Trotz der heutigen Lebenszeichen, es ist nicht einmal sicher, dass die Kumpel zu Weihnachten wieder bei ihren Angehörigen sind. Die Zeit des Wartens hat wieder begonnen.
Lothar Löwe, einer der Wegbereiter des deutschen Fernsehjournalismus, ist heute gestorben. Der frühere Intendant des Senders Freies Berlin wurde 81 Jahre alt. Für die ARD war Löwe als Fernseh- und Hörfunkkorrespondent in Washington, Moskau und Ost-Berlin.
Er war der erste Fernsehkorrespondent der ARD in der DDR. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, berichtete der gebürtige Berliner über die Sozialistische Republik der 70er Jahre. Das Fernsehpublikum in West und Ost mochte seine direkte Art. Lothar Löwe zeigte ihnen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit östlich der Mauer auseinanderlagen.
Hier in der DDR weiß jedes Kind, dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen zu schießen.
Nach diesem Satz in der Tagesschau untersagten die Behörden in Ost-Berlin, Lothar Löwe weiterzuarbeiten.
Dem Korrespondenten der BRD-Fernsehanstalt ARD, Lothar Löwe, wurde am 22.12.1976 wegen gröbster Diffamierung des Volkes und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die Akkreditierung entzogen.
Löwe musste das Land verlassen. Später ging er als Korrespondent nach Washington. Von 1983 bis 1986 war er Intendant des Senders Freies Berlin. Immer wieder trat er als Kolumnist auf oder als Zeitzeuge des Kalten Krieges.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 24. August.
Zwischen dem Tief im Norden und dem Azorenhoch fließt kühle Meeresluft heran. Zusammen mit dieser kühlen, wolkenreichen Luft verlagern sich heute Nacht auch teilweise kräftige Regenfälle in die Südosthälfte Deutschlands. Dabei muss mancherorts auch mit Gewittern gerechnet werden. Richtung Westen und Norden lockern die Wolken teilweise auf, in Küstennähe sind aber weiterhin Schauer unterwegs. Am Tag im Norden wolkig mit örtlichen Schauern, auch im Süden ziemlich trübe, dabei entwickeln sich Schauer und einzelne Gewitter. Dazwischen gibt es eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Der Wind bläst mäßig bis frisch, im Norden stark, aus West bis Südwest, besonders an der Küste Sturmböen. Im Osten und Süden heute Nacht bis 18, im Westen örtlich nur 11 Grad. An der Nordsee morgen frische 17, am Oberrhein noch sommerliche 25 Grad. Mittwoch und Donnerstag bleibt es im Norden recht kühl und meist wolkig. Gebietsweise wird es auch nass und windig. In der Südhälfte präsentiert sich das Wetter freundlicher. Am Freitag überall wechselhaft und teilweise sehr windig.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Tom Buru. Darin Freiwillige vor, die Wehrpflichtpläne und ihre Folgen für Bundeswehr und Zivildienst sowie Infektionsgefahr, Hygienemängel in deutschen Krankenhäusern.